Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Matthäus 24, Matthäus 24 und die Verse 32 bis 35, diese Verse dienen uns als Text für unsere Adventsanschauung in diesem Jahr. Ich möchte den Text zunächst einmal mit uns lesen. Jesus, sprechend zu seinen Jüngern, sagt hier Folgendes. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also, auch wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Interessanterweise in manchen Übersetzungen steht, so wisset, dass er nahe ist und vor der Tür steht. Vers 35, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dieses alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Soweit der Text. So, in dem diesjährigen Advent beschäftigen wir uns mit einem Adventsgleichnis, so habe ich dieses Gleichnis vom Feigenbaum genannt, das ist das Adventsgleichnis, und wir haben festgestellt, dass eben dieses Gleichnis von dem Feigenbaum im Zusammenhang der Endzeitrede Jesu wiedergegeben wird. Und bei dieser Endzeitrede Jesu geht es ja um die Endzeit, die Zeichen, die geschehen werden und so weiter. Nun, die Gleichnisse Jesu, die Jesus erzählt hat, sind eigentlich dazu da, um das Verständnis der Jünger zu erweitern über die Dinge, die vor Grundlegung der Welt, wie die Schrift sagt, verborgen gewesen sind. Wir können das in Matthäus 13, 35 nachlesen. Lass mich hinzufügend noch etwas dazu sagen, warum Jesus in Gleichnissen gelehrt hat. Etliche Wahrheiten haben wir ja am letzten Sonntag angesprochen, drei Wahrheiten haben wir angesprochen insgesamt, und ich möchte sie nicht wiederholen, sondern noch folgende Wahrheit hinzufügen, die Jesus selbst uns offenbart in Bezug, warum er in Gleichnissen gelehrt hat. Matthäus 13, Vers 13. Darum rede ich, sagt Jesus, in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. So, das ist das, was wir festhalten wollen. Ja? Das Lehren Jesu durch Gleichnisse ist die Art und Weise, wie Gott es selbst wählt, zu kommunizieren. Jesus lehrt in Gleichnissen, damit manche, die es hören, es nicht verstehen. Andere wiederum aber, die es hören, es verstehen. Und der Unterschied, ja, diesen Umstand, den erklärt Jesus auch, wenn er sagt, dass die Beschaffenheit des Herzens bedeutend ist, den Unterschied macht. Manche Herzen sind einfach hart, die sind verschlossen. Manche Herzen sind oberflächlich. Manche anderen sind mit Sorgen beladen, dass sie gar nichts aufnehmen können. Und manche Herzen, und das ist, was Jesus auch sagt, sind eben empfänglich für das, was Gott sagt. Lass mich noch etwas hinzufügen heute Morgen. Jesus als Gott sagt ja selbst im Zusammenhang dieser Gleichnisse, die er erzählt, ich werde aussprechen, was vor Grundlegung der Welt an verborgen war. Es ist eigentlich eine Prophetie, aber sie bezieht sich ganz klar auf Jesus Christus. So, die Propheten des Alten Testaments haben darauf hingewiesen, dass das die Art und Weise sein wird, wie Jesus lehren wird, wenn er hier ist, wie der Messias lehren wird, wenn er hier auf der Erde ist, durch Gleichnisse. Und das hat Jesus ja gemacht. Ja? Und Jesus selbst hat seine Menschen dann in die Geheimnisse Gottes eingeweiht durch diese Gleichnisse, die vor Grundlegung der Welt verborgen gewesen sind. Und er kann das, weil er Gott ist. Ihr Lieben, wer immer ankommt und sagt, Jesus war nur ein guter Mensch oder ein guter Lehrer, hören wir diesen Burschen nicht zu. Die haben keine Ahnung. Wenn Jesus diese Aussage macht, ja, ich werde aussprechen, was vor Grundlegung der Welt verborgen war. Welch ein normaler Mensch kann so etwas sagen, was vor Grundlegung der Welt verborgen war? Niemand kann das sagen, es sei denn, dieser Mensch ist Gott und Jesus ist Gott. Nun ja, und hier kommt die Frage. Im Alten Testament haben wir das Buch des Propheten Daniel. Und dort in Daniel werden ja die Dinge der Endzeit angesprochen. Ganz klar, Kapitel 9 zum Beispiel oder auch Kapitel 11 und 12, ja, Kapitel 11 ab Vers 36. Dort werden eben diese Dinge der Endzeit auch angesprochen. Und das ist richtig. Daniel spricht manches an in Bezug zu der Endzeit. Aber selbst diese Dinge, die Daniel offenbart worden sind durch den Engel, ja, Gott schickte diese Engel und die Engel erklären Daniel manches oder sagen ihm, was geschehen wird. Aber es wird dem Daniel auch gesagt, dass er diese Dinge verschließen soll. So, deshalb lesen wir zum Beispiel in Daniel 12, Vers 4 folgendes. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Bis zur Zeit des Endes. Hier wird uns der Zeitpunkt genannt, bis wann das Buch Daniel verschlossen bleiben sollte. Und übrigens, und das ist, was ich gelesen habe, das ist, was ich gehört habe, die Juden heute glauben das und lehren das immer noch, ja? Sie sagen, das Buch des Propheten Daniel ist geistlich gesehen verschlossen und deshalb brauchen wir es gar nicht zu lesen, weil es verschlossen ist und wir es sowieso nicht verstehen können. Aber ihr Lieben, die Endzeit ist seit dem Kommen des Herrn Jesu auf diese Erde angebrochen. Woher wissen wir das? Die Schrift sagt es ganz deutlich. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, dann wird gesagt, hören wir genau zu, hat er am Ende dieser Tage, das ist der Begriff für die Endzeit, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne. So, der Begriff Ende dieser Tage ist ein Hinweis für uns, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Es ist eine Zeit, in der das Buch Daniel und die darin wiedergegebenen Prophetien eigentlich nicht mehr versiegelt sind. Warum nicht? Ja, weil Jesus selbst auch darüber gelehrt hat und weil wir auch das Buch der Offenbarung in unseren Händen haben. Und nun manche Dinge, die Daniel anreißt, sage ich mal, genau erklären können aufgrund dieser Dinge. Ja. Und Jesus selbst sagt ja, gerade auch im Zusammenhang der Endzeitlehre, er sagt, lernet, wisset, was diese Dinge bedeuten. Und wenn Jesus das so sagt, dann verstehen wir, dass wir wissen können, sonst würde das seine Herausforderung zu wissen Sinn machen. Ich will eine ganz kurze Illustration erzählen und dann mit uns in den Text einsteigen. Es ist schon eine Zeit her, schon vor einigen Jahren ist das passiert, da war ich hier in einer örtlichen Gemeinde in Kelowna und habe sie besucht. Und der Sprecher oder der Prediger hat bei dieser Gelegenheit, gerade wo ich da war, eine ganz lustige Bemerkung gemacht im Zusammenhang des Begriffes das Gräuel der Verwüstung. Und die ganze Gemeinde war am Lachen gewesen. Ja, ich habe auch mitgelacht, weil es war wirklich eine sehr clevere Anekdote gewesen. War sehr, sehr gut. Aber dann kam ich zum Nachdenken. Und ich habe mich gefragt, es würde mich wirklich interessieren, wie viele in dieser Gemeinde, und es waren sehr, sehr viele da, wie viele von diesen, die da sind, diesen biblischen Begriff, und es ist ein biblischer Begriff, ein sehr wichtiger biblischer Begriff, das Gräuel der Verwüstung, wirklich einordnen könnten oder verstehen, worauf dieser Begriff hinweist. Und das ist nicht mehr zum Lachen, ja? weil ich denke, dass nicht viele das können. Und das ist eine Tragödie, weil Jesus selbst diesen Begriff in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg auch gebraucht. Und dann später hier in unserem Text sagt, lernet dieses Gleichnis im Zusammenhang dessen natürlich auch, was er vorher gelehrt hat. Matthäus 24, 15, Jesus sagt, wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von welchem durch den Propheten Daniel geredet worden ist, stehen seht an heiliger Stätte, wer es liest, der merke auch. So, was macht Jesus hier? Er bestätigt in seiner göttlichen Autorität als allererstes die Verfasserschaft des Buches Daniel. Niemand anders als Gott selbst hat das Buch durch Daniel schreiben lassen. Und wer immer das anzweifelt, der spricht gegen Jesus, der gesagt hat, dass Daniel, das Buch Daniel, das alttestamentliche Buch Daniel, geschrieben hat. Aber Jesus macht ja weiter. Jesus in seinem Lehren über die Endzeit spricht von dem Groll der Verwüstung als noch von einem zukünftigen Ereignis. Und das ist bedeutend. Das ist interessant. Dieses besagte Ereignis, Groll der Verwüstung, wurde schon, ich sag einmal, vorgeschattet, ja, seinerzeit in der Geschichte des Volkes Israel durch einen sehr üblen Burschen mit dem Namen Antiochos Epiphanes. Er war ein griechischer Syrer, sage ich mal, oder syrischer Grieche, was weiß ich. Und er war, wie die Geschichte uns lehrt, ein sehr schlechter Mensch gewesen. Wirklich ein übler, übler Bursche. Und er hat den Juden übel mitgespielt, immer und immer wieder. Aber der Höhepunkt seiner Bosheit war eben, er hat den Juden verboten, die Opferung durchzuführen im Tempel. Und nicht nur das, er hat dann im Tempel das unreine Tier, ein Schwein, schlachten lassen. Und mit dem Blut dieses geschlachteten Schweins hat er dann den ganzen Tempel verunreinigt. Und nicht nur das, er hat dann im Tempel selbst, im Tempel in Jerusalem, eine Figur, ja, des Zeus oder eine Statue des Zeus aufrichten lassen und hat dann auch die Juden gezwungen, diese Statue anzubeten. So, die Bibel bezeichnet dieses Ereignis, das stattgefunden hat in der Geschichte des Volkes Israel. Ja? Sie bezeichnet das als etwas Abscheuliches, als etwas absolut Widerliches in Augen Gottes, als Groll der Verwüstung. So, Jesus nimmt diesen Begriff und natürlich das ganze Verständnis, was damit zusammenhängt, und spricht von der Zukunft. Ja? Jesus sagt in seiner Rede über die Endzeit, dass so etwas Ähnliches, was schon im Volk Israel stattgefunden hat, wieder stattfinden wird, sich in den letzten Tagen abspielen wird, dann nämlich, wenn der Antichrist kommt und den Tempel in Jerusalem in derselben Weise verunreinigen wird. Einmal wird er die Opferungen abschaffen und zum anderen wird er sich nun selbst in den Tempel setzen und sich anbeten lassen. So, und wir sehen, indem wir Jesus das sagt, indem wir Jesus es lehrt, dass uns so viele Informationen weitergegeben werden, die wir verstehen, die wir wissen müssen, damit wir sehen, in welcher Zeit wir eigentlich leben. So, eine Information ist zum Beispiel diese. Damit es einen Tempel in Jerusalem wieder geben kann, müssen die Juden zurück in ihrem Land sein, muss Israel wieder versammelt sein im eigenen Land. Und das haben wir ja schon. Und es muss einen Tempel geben in Jerusalem, in dem Opferungen dann auch stattfinden. Und das ist noch nicht gegeben. Aber die meisten von uns wissen, dass alles, was notwendig ist, um diesen Tempel zu bauen, eigentlich da ist. Die meisten von uns wissen wahrscheinlich, dass alle diese notwendigen Dinge, wie zum Beispiel die Geräte, die für den Gottesdienst notwendig sind in den Tempel, ist alles da. Die nötigen Priesterkleider sind da. Die Tiere für die Opferung sind da. Es gibt schon Menschen, die als Priester gewählt worden sind, die letztes Jahr in Israel diese rituellen Opferungen geübt haben. So, jetzt warten sie nur darauf, dass sie mit dem Bau des Tempels anfangen können. Alles ist bereit. Manch einer wird sich wundern, na ja, alles ist vorhanden, was zum Tempelgottesdienst notwendig ist. Alles ist wirklich da? Wirklich? Wie ist es mit der Bundeslade? Wo ist die Bundeslade? Das war doch ein sehr wichtiger Teil des Gottesdienstes in dem Tempel in Jerusalem. Folgendes habe ich als Information des Tempelinstituts in Jerusalem gelesen. Ihr könnt es selber nachlesen, wenn ihr einen Computer habt und im Internet seid. Ihr könnt zu dieser Webpage oder Webadresse hingehen, Tempelinstitut in Jerusalem, und dann könnt ihr Folgendes rausfinden. Ich lese einmal übersetzt, was sie geschrieben haben in Bezug zu der Bundeslade. Sie schreiben, der Ort, an dem die Bundeslade bis heute sich versteckt befindet, ist uns bekannt. Und wir wissen auch, dass die Bundeslade immer noch in diesem Versteck ist. Und dann schreiben die Folgendes, vor etlichen Jahren haben wir damit angefangen, einen Zugang zu diesem geheimen Versteck zu graben. Und dieser Versuch endete mit den gewalttätigen Ausschreitungen und Unruhen der Moslems. Und dann schreiben die weiter, die Moslems haben sehr viel zu verlieren, wenn die Bundeslade gefunden wird. Schließlich wird das der Beweis sein für die ganze Welt, dass es einen heiligen Tempel in Jerusalem gegeben hat und dass die Juden sehr wohl den Anspruch haben auf den Tempelberg. So alles, was notwendig ist, um diesen endzeitlichen Tempel in Jerusalem zu bauen, um den Gottesdienst anzufangen, es ist da. Alles ist da. Und sehr viele Juden sind gespannt drauf, auf diesen Augenblick, an dem sie endlich anfangen können, diesen Tempel zu bauen. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Ja? Ihr Lieben, es bedeutet schlicht und einfach, dass die Entrückung der Gemeinde, die ja vor allen diesen Dingen stattfinden soll, jeden Moment stattfinden kann. Das ist der Hinweis. Wir sehen also, dieser Begriff, allein dieser Begriff Gräuel der Verwüstung aus der Heiligen Schrift ist ein sehr inhaltsreicher biblischer Begriff, der uns ganz genau darauf hinweist, in welcher Zeit wir uns befinden. Und von daher ist es sehr, sehr gut, wenn wir als Jesu Nachfolger diese biblischen Begriffe richtig einordnen können, lebend in der Endzeit. Ja, damit wir wachsam und auch nüchtern leben. Es ist immer wichtig, wachsam zu leben im Advent. So, wir sagten also, das Gleichnis vom Feigenbaum ist wichtig. Erstens, es spricht von dem rechten Vorbereitetsein als ein Mensch Gottes. Und ihr Lieben, angesichts dessen, dass der König aller Könige Jesus Christus kommt. So, wann ist man richtig vorbereitet? Ihr Lieben, nur dann, wenn man sein Leben Jesus anvertraut hat und in der Heiligung lebt. Dann ist man vorbereitet. Zweitens spricht es über die Bedeutung der Wachsamkeit im Leben eines Christen. Nachfolger Jesu aller Zeiten müssen wachsam leben. So leben wir wachsam. Was sind unsere Prioritäten angesichts dessen, dass wir wissen, wir stehen im Advent. Jesus, unser König, kommt für uns als Gemeinde zuallererst. Wir kommen zu der dritten Lektion des Gleichnisses und hier geht es um die Wichtigkeit der biblischen Lehre, der Reinheit der biblischen Lehre. Auch sehr, sehr bedeutend und das ist das, was wir heute in vielen Gemeinden nicht mehr haben. Viele Prediger, predigen nicht den vollen Ratschluss Gottes. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen. Die Dinge, die einem gefallen, oh ja, von den Dingen spricht man gerne. Aber die Dinge, die einen herausfordern, die einem nicht gefallen, ja, die lässt man schön weg. Wie kann man das machen? Wie kann man das verantworten, wenn man versteht, dass die Bibel das vollständige Wort Gottes ist? So, wir sind herausgefordert, den vollen Ratschluss Gottes zu predigen, auch die Dinge, die uns vielleicht nicht so gefallen, die uns herausfordern in unserem Leben, in den Dingen, wie wir unser Leben leben. Jesus sagt in Vers 34, und das ist sehr, sehr bedeutend für uns, er sagt, wahrlich, ich sage euch. Wahrlich, ich sage euch. Nun, in unserer Welt ist es auch sehr, sehr wichtig, wer was sagt. Ja? So, wenn meine Eltern zu mir als Kind gesprochen haben, das war für mich wichtig. Meine Eltern waren das war meine Autorität schlechthin. Und die Dinge, die sie mir gesagt haben, die waren für mich dann bedeutend. Als ich dann Teenager war, war für mich das nicht mehr so bedeutend, das ist nicht gut. Aber später waren es die Lehrer, das waren Autoritätspersonen. Wenn die etwas gesagt haben, es war gut, wenn ich zugehört habe. Dann später waren es meine Arbeitgeber. Wenn mein Boss mir irgendwas gesagt hat, dann war es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich genau zugehört habe, ja, um dann die Dinge, die er von mir erwartet, dass ich die dann richtig mache. Ich wollte meinem Boss gefallen. So, wenn Menschen in Autorität zu uns sprechen, ist es sehr, sehr ratsam, dass man zuhört. Und hier in unserem Text spricht Gott selbst zu uns. Jesus Christus ist Gott. Und er sagt, lernt das Gleichnis. Lernt, was es bedeutet. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch. Es ist uns wahrscheinlich schon aufgefallen, dass lesend, wenn wir die Evangelien lesen, wir niemals lesen, dass Jesus sagt, so spricht der Herr. Zu keinem Zeitpunkt hat Jesus das gesagt. Die alttestamentlichen Propheten haben so geredet. Sie haben gesagt, so spricht der Herr. Jesus sagt immer, ich sage euch. Er spricht in seiner eigenen Autorität. Warum? Weil er Gott ist. So als Gott ist Jesus die höchste Autorität für uns als Menschen. So es ist sehr, sehr gut, wenn wir zuhören, wenn wir verstehen, was Jesus sagt. Und deshalb ist die reine biblische Lehre für uns so bedeutend. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Manche Lehrer lesen das und sagen sich, naja, hier hat sich aber Jesus ganz schön geirrt. Ja? Sein Geschlecht, seine Generation, das ist, wie sie das Wort Geschlecht interpretieren, es ist seine Generation, sie ist vergangen und diese Dinge sind nicht passiert. So, Jesus hat sich geirrt. Andere wiederum sagen, das, was Jesus sagt, hat sich 70 nach Christus ereignet, als die Römer gekommen sind, als sie Jerusalem kaputt gemacht haben, den Tempel zerstört haben und. Und diese Dinge, die Jesus lehrt, haben sich zu diesem Zeitpunkt ereignet. Ja? Und das ist auch, wie sie dann dieses Wort oder Begriff Geschlecht interpretieren. Sie sagen, es ist die Generation, in der Jesus gelebt hat. Aber ihr Lieben, das haut doch niemals hin. Jesus, wenn er von den Dingen spricht, die noch geschehen sollen, die Zeichen der Endzeit, viele der Dinge, die er angesprochen hat, die haben sich noch nicht ereignet. Die werden sich noch ereignen. Das ist noch die Zukunft. Und die Erklärung im Grunde genommen dessen, was Jesus hier lehrt, ist nicht sehr schwer, wenn wir verstehen, dass das Wort Geschlecht eigentlich von den Juden als solches spricht. Und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich von solchen Juden, die in der Trübsalzeit leben werden. So der Begriff Geschlecht in Vers 34 bezieht sich also nicht auf die Generation des Herrn Jesus, sondern auf die Juden allgemein. Und Jesus sagt hier prophetisch voraus, dass die Juden trotz all den Verfolgungen, und überlegen wir, wie viel Verfolgungen die Juden wirklich durchmachen mussten. Und Jesus sagt prophetisch, dieses Geschlecht, dieses Volk, diese Nation, sie wird nicht vergehen, ja, bis zum Ende. Das ist das Verständnis dieser Worte. Und wie gesagt, möglicherweise ist hier natürlich auch der Hinweis auf die Generation, die in der Trübsalzeit, Generation der Juden, die in der Trübsalzeit leben werden. Schließlich ist die Trübsalzeit, ich sag einmal nur 7 Jahre. Es ist lang genug, 7 Jahre. Und das müssen wir wissen, als Christen. Jesus spricht diese Dinge im Zusammenhang der Endzeit in erster Linie zu wem? Zu Israel und nicht zu der Gemeinde. So, hier ist die Bedeutung der reinen biblischen Lehre sehr, sehr schön deutlich. Wenn wir die Bibel lesen, ja, und wenn wir den Unterschied nicht erkennen zwischen Israel und der Gemeinde, zwischen diesen zwei Haushalten Gottes, dann werden wir in dem Verständnis der Schrift fehlen. Warum? Weil wir diese Dinge, die Gott Israel verspricht, die Gott Israel sagt, auf die Gemeinde beziehen und vergeistlichen müssen, weil viele dieser Dinge, die Gott Israel zugesprochen hat, wortwörtlich zu verstehen sind. Zum Beispiel die Grenzen, die Nordgrenze Israels und die Südgrenze Israels, die bis jetzt auch unter Salomo nie erreicht worden ist. So entweder hat sich Gott geirrt, als er dieses Versprechen den Israeliten gegeben hat oder dem Volk der Juden gegeben hat. Oder aber das wird noch geschehen und das wird noch geschehen, nämlich in dem Millennium. So, wir können also diese Dinge, die wortwörtlich zu verstehen sind, die Israel wortwörtlich gesagt worden sind, versprochen worden sind, nicht auf die Gemeinde beziehen und sie vergeistlichen. Wenn wir das tun, haben wir ein sehr, sehr großes Problem, vor allem auch mit der Heiligen Schrift. Wenn wir Römer aufschlagen und Kapitel 9, 10 und 11 lesen, dann sehen wir ganz, ganz deutlich, dass Israel von der Gemeinde, dass die Gemeinde von Israel unterschieden werden muss. Ja? So, wir müssen deshalb unterscheiden, wem wird was gesagt? Wird Israel etwas gesagt oder wird der Gemeinde etwas gesagt? Natürlich, und hier komme ich zurück, zu den allgemeinen Prinzipien, die sowohl für Israel bedeutend sind, auch wie für die Gemeinde. Zum Beispiel die Wachsamkeit, ja, des Lebens auf dieser Erde, in dieser Zeitlichkeit. Das ist für Israel wie für die Gemeinde bedeutend. Für das gläubige Israel wie auch für die Gemeinde ist das eine sehr, sehr aktuelle Angelegenheit, wachsam zu leben in der Zeit, in der man steht, gehören zu Jesus Christus, gerade auch angesichts der Angriffe des Satans. Aber, und das ist, warum dieses Gleichnis ja so bedeutend ist für uns, so wenn in erster Linie doch Israel gemeint ist, ja, auch mit den Dingen, die Jesus sagt im Zusammenhang der Endzeit, die Zeichen, die geschehen sollen. Wenn Israel damit gemeint ist, dann können wir das Gleichnis, was Jesus hier gebraucht, in seiner Fülle auch besser verstehen. Warum das? Ich möchte das erklären. Der Feigenbaum in der Heiligen Schrift steht unter anderem als eins der vielen Symbole für Israel. Lass mich das ganz kurz als einen kurzen Exkurs ja in das Alte Testament mit uns machen. Wir haben eigentlich 3 Pflanzen im Alten Testament, die als ein Symbol für Israel gebraucht werden. Was sind das für Pflanzen? Es ist zum Ersten der Weinstock. Ja, der Weinstock ist das Symbol des geistlichen Vorrechts Israels. Überlegen wir einmal. Mit wem oder mit welchem Volk hat der allmächtige Gott selbst seine Bündnisse gemacht. Waren es die Tadschiken gewesen, waren es die Kurden gewesen oder die Peruaner oder die Russen? Nein, es waren die Juden. Und deshalb aufgrund des geistlichen Vorrechts Israels sagt das Wort Gottes, dass die Juden zuerst das Evangelium hören mussten. Ja, wo ist denn Jesus geboren? Wo ist denn der Vorgänger, der Bereiter des Weges für den Messias gekommen? Nicht in Moskau, in Israel, in Israel. Hören wir einmal, was der Apostel Paulus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes sagt. Römer 1, Vers 16, er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Da ist kein Grund, sich zu schämen. Es ist etwas Gewaltiges, es ist etwas Außerordentliches, das Evangelium zu hören, es zu haben, dem Evangelium zu glauben. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Und dann sagt er Folgendes, zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. So, ob der Mensch das fair findet, das spielt keine Rolle. Das ist das Wort Gottes. Das ist, was die Heilige Schrift sagt, die Juden zuerst. Und wir können zurückgehen zu der Erwählung Gottes, ja, zu der Erwählung des Volkes Israel durch Gott. Warum, könnt ihr mir fragen, warum sie, warum nicht jemand anders, warum nicht die Ägypter? Die waren viel zivilisierter und. Gott hat seine Absichten. Und das ist, was zählt, nicht unser menschliches Verständnis. So, Weinstock, der Weinstock steht als Symbol für Israels geistliches Vorrecht. Dann haben wir den Ölbaum. Und Ölbaum steht als das Symbol für das religiöse Vorrecht Israels. Wem wurden die Gesetze Gottes gegeben? Nicht den Ägyptern. Wem wurde gesagt, wie der Gottesdienst stattfinden soll und wo er stattfinden soll? Ganz genau, alles vorgeschrieben. Dem Volk Israel. Das ist das religiöse Vorrecht Israels gewesen. Weinstock, Ölbaum, drittens der Feigenbaum. Der Feigenbaum ist das Symbol für Israel, für das nationale Vorrecht des Volkes Israel. Dafür steht der Feigenbaum. Ja? Es gibt einige Stellen, eine davon ist Hosea 9, Vers 10. Aber überlegen wir einmal, welchem Volk wurden diese Verheißungen Gottes dann auch gegeben? Zum Beispiel im Zusammenhang des Landes, das sie besitzen sollen. Und die dann auch unumstößlich sind, weil Gottes Verheißungen, sie bleiben. Das, was Gott sagt, das bleibt. Ob sich nun die Weltgemeinschaft dagegen stellt, spielt keine Rolle. Wenn Gott etwas verheißen hat, das bleibt. Und wem wurden diese Verheißungen, nationalen Verheißungen gegeben? Wenn nicht dem Volk Israel. Es wird im Alten Testament, in dem Buche des Propheten Malachi, zum Beispiel von dem Feigenbaum, der noch nicht blüht, gesprochen. Und hier wird uns ein Hinweis gegeben in Malachi, dass eines Tages es so sein wird, der Feigenbaum wird blühen, Israel wird blühen, national gesehen. Und wir sehen auch, dass der Höhepunkt, von der Schrift her sehen wir, dass der Höhepunkt dieser Wiederherstellung des Blühens Israels das messianische Reich ist. Ihr Lieben, das messianische Reich ist nicht für die Gemeinde, es ist für Israel gedacht. Natürlich werden wir mit dabei sein, aber in erster Linie ist das für Israel gemacht. Hier in diesem messianischen Reich werden alle Verheißungen Gottes, die Gott je Israel gegeben hat, in Erfüllung kommen. Das wird ein Blühen sein. Und ihr Lieben, genau von diesem Blühen spricht Jesus in unserem Gleichnis. Wenn Israel als Nation wieder aufblüht, dann sagt Jesus, die Zeit für die Ernte Gottes ist nahe gekommen. Ich will ganz kurz in Bezug zu Israel und dem Blühen Israels einige Informationen weitergeben und dann unsere Betrachtung abschließen. Wir wissen, dass Israel sich zurzeit politisch gesehen in einem Chaos befindet. Ja, sie können immer noch keine Regierung formen. Sie gehen in dem kommenden Jahr auf eine neue Wahl zu. Es ist schon die dritte, ja, innerhalb eines Jahres. So etwas hat es noch nie gegeben. Das Erstaunliche ist aber, dass trotz dieser politischen Unsicherheit, sage ich einmal, Israel wirtschaftlich nicht schwächelt, sondern eigentlich wächst. Im Vergleich zum letzten Jahr ist das Bruttoinlandsprodukt, GDP, sagt man im Englischen, in Israel um 3,1% gestiegen. Das ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Volkes. 3,1% gestiegen. Im Vergleich dazu Kanada nur 1,5, gerade mal die Hälfte. So wie sehen, wirtschaftlich ist das ein Powerhouse, sagt man. Israel ist ein Powerhouse. Aber nicht nur das. Und das möchte ich auch hier hinzufügen. In allen industrialisierten Ländern dieser Welt, westlich orientierten industrialisierten Ländern dieser Welt, ist die Sterberate höher als die Geburtenrate. Und das ist, warum man die Flüchtlinge einlädt zu kommen. Und ihr Lieben, die einzige Ausnahme ist Israel. Während in der westlichen Welt, auch in Kanada, die Familien immer kleiner werden, weil man keine Kinder mehr haben will, ist es in Israel anders. Und hier lese ich uns einen Artikel des Deutschlandfunks. Es wird geschrieben, Israel ist jung und Kinder sind überall. Von den fast 9 Millionen Menschen, die in Israel leben, sind ein Drittel, stellt euch mal vor, ein Drittel jünger als 18. Im Schnitt bringt jede israelische Frau 3 Kinder zur Welt. In Kanada sind es 1,6, die Hälfte. Als Industrieland hat Israel damit einen Sonderstatus, ist nicht, was ich sage, sondern was dieser Deutschlandfunk schreibt. Es hat die höchste Geburtsrate in der westlich orientierten Welt. So, wir stellen fest, und ich könnte hier weitermachen und über das Blühen Israels noch weiter sprechen, gerade auch im Zusammenhang zum Beispiel des Militärs, der militärischen Stärke Israels. Aber wir stellen fest, Israel ist zurück im Land und es blüht. Und Jesus sagt, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter gewinnt, so merkt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr. Wenn ihr dies alles seht, so merket, dass er oder es nahe vor der Tür steht. Ihr Lieben, es ist überhaupt keine Frage, dass wir als die Gemeinde des Herrn Jesu im Advent stehen. Und gerade auch heute bei dieser Predigt schließe ich mit einem Maranatha. Herr Jesus, komm bald. Amen.